Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und stelle jede Woche Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland vor. Heute in der Woche, in der das dritte Zungenspitzer-Festival in Waldbach startet, aber dazu später mehr. Jetzt freue ich mich erstmal auf meinen Gast in dieser 43. Folge, und zwar den Liedermacher Rainer Markus Wimmer. Ich grüße dich, Rainer.
Ja, grüß dich, Tilman.
Ja, ich freue mich, dass wir uns mal auf diesem Weg sprechen. Wir kennen uns ja schon recht lang, und zwar aus der Kabarettakademie. Da hatte ich ja auch schon einige Leute hier in diesem Podcast. Du bist ja auch extrem vielfältig. Was mir bei dir gleich auffällt, ist, du hast sogar ein eigenes Wort kreiert für Sachen, die du machst, nämlich Wimmerix. Was ist ein Wimmerix?
Ja, ein Wimmerix ist ein Gedicht, wobei oftmals die Wortspiele im Vordergrund stehen, weil ich irgendwie, wenn ich so Wortspiele habe, die man nicht in Liedform bringen kann, nicht bereit war, die wegzuwerfen, und dann habe ich halt Gedichte geschrieben, und irgendwann hat mal einer gesagt, dann ach, schon wieder ein Wimmerix. Und somit war dieser Name kreiert. Und da habe ich jetzt alle Freiheiten, mit Wortspielereien, mit sonstigen Dingen eben Gedichte zu schreiben. Und die haben sich inzwischen ganz gut etabliert. Sogar Weihnachtswimmerix gibt es, wo das Thema Weihnachten immer so ein bisschen auf andere Art und Weise beleuchtet wird.
Ja, das ist ja auch immer sehr dankbar. Naja, und dein aktuelles Programm als Liedermacher heißt Das Leben im Liederlicht. Das ist ja auch wieder was Neues, weil du diesmal zum ersten Mal nicht allein auf der Bühne bist.
Ja, ich habe ein Trio, ein wunderbares Trio mit Thorsten Steudiger am Kontrabass, ein Jatzer hier aus Karlsruhe und den Franz Josef Grümmer aus Berlin, aus dem Kabarettszene, den ich übrigens auch über die Kabarettakademie kennengelernt habe. Und wir drei sind zu einem wunderbaren Trio zusammengeschweißt worden, oder haben selbst zusammengeschweißt, besser gesagt. Und beim Franz Josef war das wirklich ein Glücksfall, weil der zum ersten Mal meine Lieder auch von, ich würde sagen, ganzheitlich betrachtet hat und dann das Engagement geschrieben hat. Ansonsten hatte ich immer Musiker, die dazu gespielt haben. Ich möchte das gar nicht abwerten, aber die haben mal ein Solo gespielt, ein Intro oder irgendwas im Hintergrund. Und der Franz Josef hat sieht es sehr ganzheitlich und seine Lieder nochmal textlich und musikalisch nochmal richtig eine gute Note gebracht. Da bin ich sehr stolz drauf, auf dieses Trio.
Ja, schön, wenn sich das durch mehr oder weniger Zufall auch so fügt, dass es dann auch passt. Ja, und fürs Publikum ist es ja auch schön, wenn sie ein bisschen Abwechslung auf der Bühne kriegen.
Aber es ist nicht nur fürs Publikum was, es ist doch was für mich. Ich kann mich auch mal ein bisschen zurücklehnen, wenn einer ein Soli spielt, dann kann ich mich auch mal zurücknehmen und muss nicht dauernd 100% auf der Bühne geben. Also es hat auch für den Künstler auf der Bühne einen Vorteil.
Ja, gibt es halt weniger Gage, dafür weniger, sage ich jetzt mal, Arbeit. Nee, es ist ja doch auch gleich viel Arbeit, beziehungsweise manchmal sogar mehr. Es ist ja eben auch schön, immer diese vielfältigen Auftritte zu haben. Apropos, da sind wir schon gleich bei deinem weiteren Projekt, das schon ein paar Jahre her ist. Du hast eine ganz besondere Verbindung zu Michael Ende.
Ja, ich kenne den Rechteinhaber von Michael Ende, Roman Hocke, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und als ich dann vor 10 Jahren nur noch Musik gemacht habe und meinen Job geschmissen habe, habe ich zu ihm gesagt, ich habe jetzt Zeit, Michael Ende Lieder zu spielen, weil ich wusste von ihm, dass Michael Ende seine eigenen Balladen zur Gitarre vorgetragen hat. Und er sagte dann, das sei nicht möglich, weil es gibt keine Aufzeichnung, und Michael Ende hat es auch nie gewollt. Er hat sich mehr als Texter gesehen, nicht als Musiker. Aber ich könnte doch mal in der Originalbesetzung seine Balladen vertonen, also Gitarre und Gesang. Und hat mir 2 Bücher geschenkt, und dann habe ich mich da mal reingekniet. Und immer, wenn mich bei so einer Ballade, so einem Gedicht eine Melodie angesprungen hat, habe ich das vertont. Habe das dann zum Roman geschickt, dann kamen immer Komplimente zurück, und dann hat er mir das Angebot gemacht, mit Texten von Michael Ende und die vertonten Balladen ein Programm zusammenzustellen. Er würde mich auch coachen, und dann haben wir 2 Jahre an diesem Programm gearbeitet. War ziemlich viel Arbeit, weil bei Michael Ende muss man sehr, sehr viel lesen und auch sehr, sehr viel verstehen. Und dann hatte das 2019, war 90 Jahre Michael Ende, wäre 90 Jahre alt geworden, war dieses Programm offizieller Teil des Jubiläumsprogramms. Und letztes Jahr, 50 Jahre Momo, war das auch wieder offizieller Teil. Das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Und ich habe durch dieses Programm auch eine Agentin gefunden, die mich angesprochen hat, ob sie mich vertreten darf, die aus der Literaturszene kommt und mich wohl beobachtet hat. Und das ist natürlich ein Sex am Lotto, eine Agentin zu haben.
Ja, schön, wenn es dann auch noch so ein Nebenprodukt wie eine Agentin abwirft, sage ich jetzt mal. Ja, also Und es gibt ja viele Leute, die halt, die ja Programme spielen, die mit berühmten Namen in Verbindung kommen. Ganz viele Georg Kreisler-Programme oder Loriot oder so. Aber ich finde es dann ja nochmal origineller, wenn man tatsächlich selber, also auch nicht komplett was Neues dazu schreibt, sondern wenn du dich halt mit seinen Melodien beschäftigst und die quasi für dich passend machst. Und das ist ja natürlich eine Verbindung, die was ganz Besonderes ist.
Ja, und vor allem kommt noch hinzu, dass Michael Ende eigentlich viele Leute gar nicht kennen. Wenn ich jemand frage, kennst du Michael Ende, sagt jeder ja. Und ich sage immer, du kennst nur deine drei großen Werke. Weil was er sonst noch alles geschrieben hat, das ist wirklich fantastisch und wirklich eine Entdeckungsreise wert. Aber das ging irgendwie so in den drei großen Büchern unter. Und es gibt wirklich so eine enge Gemeinde, die sich intensiv mit Michael Ende beschäftigt, auch schon Doktorarbeiten darüber geschrieben haben. Und da bin ich dann auch ein bisschen reingerutscht, habe auch den Wilfried Hiller persönlich kennengelernt, den Haus- und Hofkomponisten von ihm. Und das ist wirklich so eine eigene, verschworene, in Anführungsstrichen, Gemeinschaft, die aber auch überall denkt, Michael Ende ist unterrepräsentiert. Also man denkt immer, das ist ein Fantasy-Autor, Kinderbuchautor oder wo in welcher Schublade er auch liegt. Aber er hat auch sehr, sehr viel Interessantes gesagt über aktuelle Politik, damals aktuelle Politik, generelle Gedanken gemacht über Sinn und Zweck der Poesie, der Fantasie. Und das ging es eigentlich darum, das zu entdecken. Und nach dem Programm sagen viele, Mensch, so habe ich Michael Ende auch gar nicht gekannt. Und das war eigentlich immer ein schönes Kompliment.
Dann kommen wir doch gleich mal zu unserer Rubrik.
Alles schon erlebt.
Da frage ich die Kollegen immer nach ihren absurdesten, lustigsten oder beklopptesten Erlebnissen auf der Bühne oder hinter, vor der Bühne. Da hast du doch bestimmt auch was erlebt, oder?
Ja, also da blieb ich, Gott sei Dank, da blieb mir da vieles erspart bis jetzt. Ich hatte mal eine Situation, wo ich dann als Liedermacher allein auf der Bühne stand und im Hintergrund so eine Gruppe Frauen wirklich so in den Lachmodus gekommen sind. Also die haben wegen allem gelacht, aber das war dann zerstörend. Auch der Veranstalter hat das irgendwie nicht in den Griff gekriegt. Und da musste ich da durch. Das war so mein schlimmstes Bühnenerlebnis. War auch noch relativ früh in der Phase, wo man noch wenig Erfahrung hatte. Aber ansonsten blieben mir eigentlich solche Extremgeschichten erspart. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Publikum doch auch immer zum Zuhören bereit ist.
Prokrastinationstipp.
Hier empfehle ich immer Sachen, die man von dem jeweiligen Gast der Folge hören, sehen oder auch kaufen kann. Und da gibt es ja bei dir auch eine ganze Menge, oder?
Ja, also als klassischer Liedermacher hat man natürlich auch die klassische CD. Ich glaube, 9 oder 10 produzieren hab ich schon produziert. Und sogar ein Langspielblatt, da gibt es noch von mir, von den Anfängen aus den 80er Jahren. Und die gibt es für jedes Programm, was ich geschrieben habe, auch für das aktuelle Programm. Da gibt es auch ein Video. Wir haben eine Videoaufzeichnung gemacht im professionellen Filmstudio hier in Karlsruhe. Und da gibt es auch eine Chipkarte davon, also eine richtig schöne Chipkarte. Wenn jemand keinen CD-Spieler mehr hat, kann er sich diese USB-Stick-Karte kaufen, in den Rechner reinstecken, den Film runterladen, die Wave-Dateien, die MP3-Dateien runterladen, auch die Texte runterladen, sieht noch ein paar Bilder, ein paar Informationen. Und das ist für alle diejenigen, die keine CD-Spieler mehr haben. Bei den Streaming-Diensten halte ich mich ein bisschen zurück. Das ist immer sehr aufwendig und in der Branche, in der Nische, wo ich bin, denke ich, ist ja auch über die GEMA nicht gerade der große Einnahmequell. Und darum halte ich mich da sehr zurück.
So eine Chipkarte, das habe ich jetzt noch von keinem Kollegen gehört, dass der sowas verkauft. Also immer mal was Neues.
Ja, ich habe es probiert, weil viele sagen ja auch, ich habe keinen CD-Spieler mehr. Da muss ich was dagegen setzen, ob das nur eine Ausrede ist, dass er keine CD kaufen möchte oder ob es wirklich dann Interesse ist und es gibt, er hat keinen CD-Spieler mehr. Da dachte ich meistens mal so eine Chipkarte. Es wurde auch schon verkauft. Also es ist nicht so, dass das nicht funktioniert. Aber man verkauft generell viel weniger CDs als früher. Das ist einfach Fakt. Da kann man auch nichts dran ändern.
Also, kleiner Geheimtipp, immer schön zu den Kleinkunstbühnen hingehen, Eintritt bezahlen, denn das ist nach wie vor die Haupteinnahmequelle von Kleinkünstlern.
Genau.
Ja, und dann gibt es noch deine Homepage www.wimmerix.de, also Wimmerix, die verlinke ich auch. Und das ist wirklich eine Fundgrube, da kann man sich lang drin aufhalten, gibt viele Lieder, Videos und so weiter. Also wirklich kurzweilig. Und du bist ja auch neulich mal wieder in Stuttgart, du kommst aus Karlsruhe, aber bist auch mal wieder in Stuttgart gewesen zur berühmten, inzwischen legendären Montagsdemo, die hatte Jubiläum.
Ja, also das war eine ganz lustige Geschichte. Und zwar vor Jahren hat mich mal jemand angesprochen ob ich nicht bei der Montagsdemo spielen würde, weil bei den Montagsdemo gibt's immer einen Musikbeitrag. Also es fängt mit 10 Minuten Musik an, dann gibt's einen Beitrag und dann nochmal 7 Musik und dann nochmal einen Wortbeitrag und dann wird demonstriert. Und ich dachte damals ganz spontan, was die meisten Leute denken, gibt's die denn noch? Ja, und die gibt's noch. Und da war jetzt die 700. Veranstaltung, wo insofern interessant, dass jetzt ja der Schwur kommt. Denn das ist die große Frage, ob der Bahnhof überhaupt funktioniert. Ende 2025 soll der Bahnhof ja ans Netz gehen. Und dazu muss aber bis jetzt im Juni dann das Go kommen. Das heißt, weil der Fahrplan, das dauert halt 1,5 Jahre, bis ein Fahrplan steht. Und wenn die jetzt im Juni sagen, wir können noch nicht so richtig garantieren, dass der funktioniert, dann bleibt der Kopfbahnhof bestehen, bis das Ding funktioniert. Und dann gibt es sehr viele lange Gesichter. Und das ist das, was die Gegner ja immer vorhergesagt haben. Die hatten bis jetzt mit allen Behauptungen recht. Und man hat nicht auf sie gehört. Das ist wirklich ein Milliardengrab. Und ich persönlich meine, dass der Bahnhof nie ans Netz gehen kann, weil er einfach zu klein ist mit 8 Gleisen.
Genau, ist ja eines der bekanntesten Probleme, dass es, also wer jemals schon mit einem Zug an einem Bahnhof, einem größeren Bahnhof umgestiegen ist, weiß, dass es das enge Nadelöhr sind immer die großen Bahnhöfe mit ihren zu wenig Umstiegsgleisen. Also das, es ist wie mit Ansage gegen so eine Wand zu fahren, ja. In meinem Programm sage ich immer, und das ist ja von heute aus, von der Ausstrahlung aus, nächste Woche ist ja das 30-jährige Planungsjubiläum dieses ganzen Projekts. Und in meinem Programm sage ich dann immer, ja, Halbzeit. 700 Wochen ist das also schon her, dieser Baubeginn 2010. Und da sind wir Kabarettisten weiter, wir halten quasi das Volk auf dem Laufenden über dieses tolle Projekt. Ja. Und das war's dann schon wieder. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Lieber Rainer Markus Wimmer, vielen Dank, dass du hier dabei warst in der 43. Folge. Und ich glaube, dass wir uns demnächst auch auf einer Bühne wiedersehen.
Ja, das glaube ich auch und da freue ich mich drauf.
Bis dann, tschüss.
Thielmann, herzlichen Dank.
Das war Folge 43 des Zungenpizza Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Thielmann Lucke und ich mache das hier jede Woche 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Wer keine Folge verpassen will, kann den Zungenspitzer Podcast auf jeder guten Podcast-Plattform finden und abonnieren oder unter www.zungenspitzer.de/podcast. In einigen Tagen wagen wir endlich mal wieder den Sprung von der Online-Welt auf die reale Bühne. Das dritte Zungenspitzer-Festival in Waldbach steht an. Vom 12. bis 14. April gibt's 3 vollgepackte Abende Kabarett mit Dagmar Schönleber, Störfall, Michael Feindler, Sven Garicht und Paul Schepanski. Und mit mir als Moderator. Ausführliche Programmbeschreibungen finden sich auf der Zungenspitzer-Homepage. Es wäre nicht möglich, das Festival zu veranstalten, wenn wir nicht tolle Sponsoren hätten, die die Eintrittskarten erschwinglich machen würden. Vielen Dank möchte ich an dieser Stelle allen Firmen sagen, die an regionaler Kultur so interessiert sind, dass sie einen wichtigen finanziellen Beitrag geleistet haben. Da ist zuallererst die Paul-Kleinknecht-Stiftung zu nennen, die uns den größten Beitrag zukommen ließ. Außerdem geht ein großer Dank an die Gemeinde Bretzfeld, die Genossenschaftskellerei Fürstenfass, die Raiffeisenbank Hohenloher Land, die Zahnarztpraxis Abt und Kollegen, die Sparkasse Hohenloher Kreis, die Kanzlei Meixner und Kollegen, die Filmproduktion Marcel Milbig, die Bäckerei Kolb, den Gasthof Rössle, die Gebäudereinigung Leale und die Fruchtsaftkälterei Schütz. Ohne diese Sponsoren gäbe es das Festival nicht. Denn am Ende liegt doch sehr vieles immer am Geld oder an zu wenig Geld. Kleinkunst ist und bleibt ein Zuschussgeschäft, aber es gibt zum Glück immer wieder Unterstützer, die mir trotzdem möglich machen. Nun wünsche ich viel Spaß auf dem Festival und nächste Woche gibt es an dieser Stelle einen kleinen Rückblick auf die Highlights des Festivals. Bis dann!